Die Presse.
Dürre in der Landwirtschaft mit einem Schaden in Milliardenhöhe, zu niedrige Flussstände für die Kühlung konventioneller Kraftwerke, eingeschränkte Wasserkraft und drohende Milliardenverluste durch die Hitzebelastung. Der heurige Sommer hat wieder einmal gezeigt, wie sehr die Erderhitzung und ihre Folgen auch unser Wirtschaftstreiben beeinflussen. Und das, obwohl in der öffentlichen Debatte Wirtschaft und Klimaschutz oft immer noch als Gegensatzpaar gesehen werden. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Die Ökonomin Sigrid Stakel plädiert in ihrem neuen Buch Krisenfest für eine Veränderung im System, um Wohlstand und Wirtschaft krisenfester zu machen. Zu Gast bei uns im Studio hat sie erklärt, was sie damit genau meint und wie diese Veränderungen ausschauen könnten. Frau Stakel, Sie sind Ökonomin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie waren 2024 Wissenschaftlerin des Jahres. Und in Ihrem neuen Buch Krisenfest, da erklären Sie, wie wir Wirtschaft ganz anders denken und praktizieren müssten, um sie krisenfest zu gestalten. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Was läuft denn aus Ihrer Sicht im derzeitigen Wirtschaftssystem so grundlegend falsch?
Naja, es ist so, dass wir von NaturwissenschaftlerInnen wissen, dass in bedeutenden Dimensionen, so neun Dimensionen auf globaler Ebene, in der Natur etwas schief läuft. Und diese Dimensionen, da ist natürlich Klimawandel dabei, Biodiversitätsverlust, aber auch Landverbrauch, Wassernutzung, Stickstoffzyklus, Phosphorzyklus, Ozon, Feinstaub und so weiter. Das heißt, also in mehreren Dimensionen ist es so, dass wir außerhalb des Bereichs sind, der zwar eine Veränderung im Vergleich zu einem natürlichen Urzustand ist, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, ob aus diesen Dimensionen sich Risiken für die Menschen ergeben. Und leider ist in sieben dieser von den neun Dimensionen ergeben sich Risiken für uns Menschen. Jetzt ist es so, wenn man von NaturwissenschaftlerInnen, nachdem sie das fünfmal angeschaut haben und 100-mal bei Vorträgen noch einmal abgeklopft haben und von verschiedenen Modellen durchrechnen haben lassen, wenn wir dann sicher sind, dass das hält, dass das solide wissenschaftliche Evidenz ist, würde man erwarten, dass man sagt, okay, puh, das ist ein Riesenproblem, das ist etwas Unangenehmes für uns und da müssen wir was dagegen tun. Und das ist aber in der Ökonomie deswegen nicht so einfach, weil im Prinzip im Übergang von den klassischen Ökonomen zu den neoklassischen Ökonomen die Natur, das Land irgendwie rausgeworfen wurde als Produktionsfaktor. Das ist nachvollziehbar, weil damals hat sich die Gesellschaft verändert. Es war nicht mehr der Landbesitz das produktive Element in der Wirtschaft, sondern Arbeitskraft ist viel wichtiger geworden und natürlich in Kombination mit Kapital. Deswegen hat man auf Arbeitskraft und Kapital fokussiert in der Produktionsfunktion. Was Sinn macht, aber man hat leider auf Land als Produktionsfaktor vergessen und deswegen haben wir in vielen ökonomischen Analysen die biophysischen Grundlagen, wie wir es nennen würden, also die natürlichen Grundlagen des Wirtschaftens, nicht mehr in unserer ökonomischen Analyse drinnen. Und dann kann man sagen, naja, vielleicht geht's eh gut. Haben wir lange gehofft. Jetzt wissen wir aufgrund der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, oh, in sieben von neun Dimensionen geht es leider gar nicht gut. Und nicht nur, wie gesagt, dass es eine veränderte Natur ist, sondern dass es wirklich Probleme für uns verursacht. Es erhöht unsere Risiken und deswegen sollten wir handeln.
Jetzt sagen Sie und eben auch andere, wir sollten da einiges anders machen. Jetzt wissen Sie aber genauso gut wie ich, die österreichische Wirtschaft, die hat keine besonders glorreichen Jahre hinter sich. Also wir haben oft eine Stagnation anstelle von Wachstum. Viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die klagen über einengende Auflagen oder eben auch hohe Energiepreise. Und eben durch eine angespannte Situation am Arbeitsmarkt und eine hohe Inflation, da ist das längst auch in der breiten Bevölkerung angekommen und bereitet vielen Menschen Sorgen. Ist jetzt das ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt müssen wir die Wirtschaft auch noch grundlegend umbauen?
Natürlich wäre es schöner, wenn wir sagen könnten, wir schöpfen jetzt aus dem Vollen, wir haben Puffer aufgebaut, wir haben Reserven und jetzt überlegen wir uns, wie wir uns weiterentwickeln wollen. Ist aber nicht so. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass manche dieser krisenhaften Situationen sich genau aus diesen Problemen ergeben haben. Wenn man zum Beispiel den Energiebereich nimmt. Wir importieren jedes Jahr in Österreich, je nachdem wie hoch die Energiepreise sind, zwischen 9 und 18 Milliarden Euro wert fossile Energieträger. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir ja wissen, wie man erneuerbaren Strom generieren kann. Und wenn man auf die Industrie, das Heizen, die Mobilität elektrifiziert, dann sind wir effizienter unterwegs. Und wir können auch den heimischen Strom, also die heimischen Energiequellen nutzen. Und die haben niedrigere Stromgestehungskosten. Natürlich ist das nicht von heute auf morgen möglich, sondern da müssen die Netze ertüchtigt werden, da müssen Speicher aufgebaut werden und so weiter. Aber gerade in einer Situation, wo es Krisen gibt, glaube ich, gibt es ja die Motivation, dass man nach besseren Lösungen sucht. Das hat Josef Schumpeter, in Österreich kann man es gut österreichisch aussprechen, natürlich vor vielen Jahren schon gesagt, dass gerade in Krisen auch die Chance für etwas Neues beinhaltet ist. Und ich würde auch argumentieren, wir brauchen dieses Neue, weil wir eben die Informationen von den NaturwissenschaftlerInnen haben, dass es in so vielen Dimensionen in der Interaktion zwischen Wirtschaft und Umwelt schiefläuft.
Und was entgegnen Sie, wenn jetzt Wirtschaftstreibende abwinken und sagen, ich muss jetzt mein Unternehmen erst einmal wieder auf Vordermann bringen, schauen, dass ich gut dastehe, bevor ich etwas anders machen kann?
Ja. Dann würde ich sagen, dass es auch eine Aufgabe ist. Einerseits ist das verständlich natürlich aus einzelwirtschaftlicher Perspektive. Jetzt muss man schauen, dass man sein Unternehmen überlebensfähig ausgestaltet wird, sonst ist man nächstes Jahr nicht mehr dabei, ganz klar. Es ist aber die Frage, wer ist denn erfolgreich und welche Unternehmen können erfolgreich sein? Sind sie ja die innovativeren oder die nicht so innovativen? Das hängt ganz stark von den Leitplanken ab. Das hängt von wirtschaftspolitischen Entscheidungen ab. Und da ist es so, dass wir derzeit ein bisschen eine Schieflage haben und nicht nur in Österreich. Das ist natürlich eine europäische weltweite Situation. Das ist der Geschichte geschuldet, dass wir halt noch nicht genau gewusst haben in der Vergangenheit, welche Probleme es gibt, obwohl wir eigentlich bezüglich Klimawandel seit 50 Jahren Bescheid wissen. Also so in Ignoranz können wir uns eigentlich nicht baden, sondern wir haben es halt gewählt zu ignorieren. Aber dass wir die uralten volkswirtschaftlichen Prinzipien von Kostenwahrheit und Verursacherprinzip nicht anwenden und deswegen über die Preise, weil die meiste unserer wirtschaftlichen Aktivitäten wird über Märkte einerseits zuerst einmal produziert und dann ausgetauscht. Und da sind die Preise ein ganz wichtiger Informationskanal. Nicht das einzige, aber sind ein ganz wichtiger Informationskanal. Und die Preise senden derzeit systematisch falsche Informationen. Das kennen wir alle, wenn wir in den Supermarkt gehen und wir haben den Eindruck, dass Bioprodukte teurer sind als konventionell hergestellte Produkte, Lebensmittel. Das ist verkehrt. Gesellschaftlich gesehen verursachen Bioprodukte geringere Kosten als die konventionell industriell hergestellten Lebensmittel. Ähnlich ist es bei Flügen. Flüge kommen bei uns als KonsumentInnen günstiger an. Der Marktpreis ist niedriger, oftmals, obwohl es eine Zugsverbindung gäbe und der Zug ist dann oft auch noch teurer. Das ist natürlich, hat mit den volkswirtschaftlichen Kosten gar nichts zu tun, denn die volkswirtschaftlichen Kosten für die Zugreise sind deutlich geringer als für die Flugreise. Das senden die Marktmechanismen, die falschen Signale an die ökonomischen Akteure und die ökonomischen Akteure treffen systematisch die falschen Entscheidungen. Das ist volkswirtschaftlich sehr unbefriedigend, sollte man korrigieren durch geänderte Leitplanken.
Da bleiben wir gleich bei dem Thema, weil Sie argumentieren da für Kostenwahrheit, also dafür, dass externe Produktionskosten, etwa Auswirkungen auf die Umwelt und so weiter, in den tatsächlichen Preis einbezogen werden und arbeiten das zum Beispiel den Lebensmitteln durch, argumentieren da, dass konventionelle Würstel eigentlich doppelt so teuer sein müssten wie welche aus Bioerzeugung. Gleichzeitig sagen Sie, unterm Strich müssten aber Lebensmittel, das ist ja auch ein heikles Thema, nicht zwingend teurer werden, weil die Kosten würden anders verteilt. Wie würde das genau funktionieren?
Genau, das ist ein bisschen ein komplexeres Argument. Was mir wichtig ist, ist, dass nicht die Message rüberkommt, wenn wir nachhaltig wirtschaften, dann wird alles für Konsumenten, Konsumentinnen teurer. Eben im Gegenteil fast, denn wenn wir nachhaltiger wirtschaften, werden wir systemisch effizienter und wir ersparen uns manche der Folgekosten, die enorm hoch sind. Eine klassische Folgekoste sind natürlich die Aufräumarbeiten nach Überschwemmungen. Jetzt haben wir seit Jahrhunderten, Jahrtausenden immer wieder Überschwemmungen gehabt, aber die Frage ist, wie oft haben wir sie? Ja? Das heißt also, wenn wir systemisch effizienter arbeiten, wirtschaften, dann können wir uns manche der Folgekosten sparen und das ist günstiger. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn wir zu den Lebensmitteln zurückkommen, wir zahlen ja derzeit für die Lebensmittel dreifach. auf der einen Seite im Supermarkt, wo auch immer wir sie kaufen, als Konsumenten, Konsumentinnen, andererseits als Steuerzahler, als Steuerzahlerinnen und drittens dann noch möglicherweise mit unserer Gesundheit, mit unseren Entwicklungschancen, je nachdem wie alt wir sind, wenn wir jünger sind, dann merken wir es noch mehr. Ja. Und die Zahlungen aus Steuermitteln sind beträchtlich. Das ist ein Drittel des EU-Budgets, natürlich mit der gemeinsamen Agrarpolitik. Kann man sagen, das ist gerechtfertigt, das ist eine gesellschaftliche, politische Entscheidung, klarerweise. Auf dem Lagerhausturm meiner Heimatgemeinde in Weitersfeld steht drauf, und wäre nicht der Bauer, so hättest du kein Brot. Das heißt, also Bauern machen eine gesellschaftlich sehr wertvolle und leisten einen sehr gesellschaftlich sehr wertvollen Beitrag. Das möchte ich auch wertschätzen, ganz klar. Und wenn wir entscheiden, okay, wir finanzieren unsere Lebensmittel teilweise über Steuergeld, dann so, soll das so sein. Es gibt nur zwei Probleme damit. Auf der einen Seite wird aus der gemeinsamen Agrarpolitik ein Teil der Lebensmittelproduktion deutlich mehr subventioniert als ein anderer Teil. Und das ist die Fleischproduktion. 82% der Subventionen aus der gemeinsamen Agrarpolitik gehen in die Fleischproduktion. Das ist weder gesund für uns Menschen, so viel Fleisch so künstlich billig gemacht herzustellen und dann zu konsumieren, sagen Ärzte, und das ist aus der Ernährungspyramide, aus vielen Studien ablesbar, selbstverständlich ist jedem freigestellt, Fleisch zu konsumieren, aber die Menge, wenn die reduziert wird, hat das üblicherweise positive Gesundheitsauswirkungen für jeden Einzelnen. Und auf der anderen Seite gehen mit der Produktion von Fleischprodukten viel mehr Treibhausgasemissionen einher als mit der Produktion von Getreide, Gemüse und anderen Produkten.
Jetzt ist gerade der Konsum von Fleisch auch ein bisschen so ein Streitpunkt geworden in den letzten Jahren. Und dazu kommt, dass viele Menschen, dass, oder wir alle, die eine sehr hohe Lebensmittelinflation erlebt haben in der letzten Zeit. Also ist das jetzt eine Botschaft, die auf Akzeptanz stoßen kann, gerade in einer Zeit, wo viele Leute sagen, ich stehe an der Supermarktkasse und ich will mir eigentlich nur darüber keine Sorgen machen, dass ich das jetzt hier bezahlen kann?
Mhm, ja. Naja, auf der einen Seite muss man die Sorgen insofern ernst nehmen, als gestiegene Preise im Lebensmittelbereich ja nicht etwas sind, wie wenn es um Urlaub geht oder so, dann ja, wählt man halt vielleicht ein bisschen weniger oft auf Urlaub zu fahren, sondern Lebensmittel muss man sich ja kaufen. Also insofern ist das ein sehr ernstzunehmendes Problem. Gleichzeitig ist es aber so, wie gesagt, dass man systemisch effizienter produzieren könnte, wenn man nicht so viel auf Tierprodukte setzt. Denn um eine Kalorie über Tierprodukte herzustellen, braucht es ungefähr 5 Kalorien Input. Wenn wir das direkt über Gemüse oder Getreide machen, die wir dann zu uns nehmen, dann sparen wir uns wahnsinnig viel Energie. Und das kann sich natürlich bei der adäquaten Preisgestaltung auch dann budgetär auswirken für jeden Haushalt und für jeden Steuerzahler und jede Steuerzahlerin. Das heißt also, wenn wir systemisch effizienter produzieren, das heißt unsere Energie rationaler einsetzen, dann brauchen wir nicht so viel Ressourceneinsatz und können deswegen Produkte herstellen, die eine höhere Qualität haben, vielleicht in Bio-Qualität hergestellt werden, aber eigentlich letzten Endes dann günstiger sind für die Konsumenten. Und dann können wir nochmal gesellschaftlich darüber diskutieren, ob es wirklich so viel über Steuergelder finanziert werden sollte oder ob nicht Bauern einen ordentlichen Preis für Lebensmittel bekommen sollten, weil ich kenne viele, also meine Nachbarn im Waldviertel, viele davon sagen, eigentlich sind wir nicht so gern Subventionsempfänger, wir würden gern ordentlich für unsere Produkte, für die wir hart arbeiten, entlohnt werden, dass man am Markt einen ordentlichen Preis dafür kriegen. Also insofern wäre das schon auch etwas, wo man, glaube ich, den Bauern zuhören sollte.
In Ihrem Buch, da relativieren Sie zumindest, sagen wir es mal so, auch die zentrale Rolle von Wachstum für unseren Wohlstand. Jetzt ist es aber in Österreich so, dass ja unser Sozialstaat oder auch das Geld, das wir für Klimainvestitionen als öffentliche Hand zur Verfügung haben, durch Unternehmergewinne und eben dadurch auch durch Wachstum zur Verfügung stehen. Also ich würde jetzt daraus schließen, dass sich Österreich vielleicht gar nicht so gut leisten kann, auf Wachstum zu verzichten.
Absolut. Das ist eine schwierige Frage. Einerseits sind wir in dem Dilemma, dass es noch immer so ist, wenn wir mehr Menge produzieren, verursachen wir mehr Umweltprobleme. Wir sind schon viel besser im Nutzen von Ressourcen oder im weniger Emissionen generieren pro Einheit Bruttoinlandsprodukt, weil wir bessere Technologien, bessere Regulierungen haben, grünere Präferenzen, all das. Das ist gut und richtig, sonst wären wir in noch einem größeren Schlamassel. Aber es ist doch so, dass je mehr Menge wir herstellen, desto mehr Probleme verursachen wir. Und das ist dann eine empirische Frage, wie sehr es uns in einem Bereich gelungen ist, bezüglich einer Emission beispielsweise, durch Technologie die Emissionen wirklich stark runterzudrücken. Aber es ist ein durchgängiges Muster, dass auch wenn wir es geschafft haben, absolut Bruttoinlandsprodukt von Umweltauswirkung zu entkoppeln. Das heißt also, Bruttoinlandsprodukt steigt weiterhin und die Emissionen beispielsweise fangen an zu sinken. Das ist richtig cool. Aber nur sinken heißt ja noch, das ist ja noch nicht ausreichend. Wir müssen ja die Emissionen, zum Beispiel Klimagase, auf null runterdrücken. Das heißt, um innerhalb der planetaren Grenzen zu bleiben, reicht es ja nicht, dass wir eine Trendumkehr geschafft haben, sondern wir müssen ja noch viel stärker runterkommen, um eben diese Risiken für uns nicht weiter zu produzieren. Und daher gibt es eine sehr lebendige Diskussion in den Wirtschaftswissenschaften, darüber zu diskutieren, wie viel Menge können wir uns denn leisten innerhalb der physischen Grenzen, die wir haben. Und das ist eine spannende Frage und die ist komplett ergebnisoffen, denn wenn man zeigt, boah, wir haben so tolle Technologien, die Menschen reagieren so toll auf die Probleme und verändern ihr Verhalten, die Entscheidungsträger sind so verantwortungsvoll und vorausschauend und ändern die Regeln, dann kann es sein, dass wir weiterhin uns Wirtschaftswachstum leisten können. Ja. In der Vergangenheit war es eher so, dass wir da ein bisschen träge waren, das hat sich gezogen, wie schnell Entscheidungsträger auf neuere Studien reagiert haben, wie schnell Konsumenten, Konsumentinnen in ihre Verhaltensweisen oder produzierendes Gewerbe, Industrie ihre Produktionsweisen angepasst haben. Das heißt, das ist keine Ansage unsererseits, keinesfalls darf es Wirtschaftswachstum geben, das ist sowieso nicht die Frage, sondern es ist eher die Frage innerhalb von physischen Grenzen und die nicht nur aus natürlichen Gründen da sind, sondern eben um die Risiken für uns Menschen manageable zu halten. Innerhalb dieser Grenzen, wie viel wirtschaftliche Aktivität geht sich da aus? Und das ist keine fixe Größe. Das hängt, wie gesagt, sehr viel davon ab, wie wir uns verhalten. Und das ist das Spannende innerhalb dieser Analysen, die sich anschauen, wie schaffen wir denn vielleicht die anderen gesellschaftlichen Ziele, die wir noch haben, jenseits ökonomischer Produktion, wenn sich nicht so viel ökonomische Produktion ausgeht. Das würde natürlich einen Umbau vieler sozialer Institutionen erfordern. Sie haben das Sozialversicherungssystem, Pensionsversicherungssystem, Bildungssystem, Arbeitsmärkte und so weiter angesprochen, die natürlich alle in Regelwerken derzeit, die bestehen und die ganz stark auf Wachstum zählen, ausgerichtet sind. Das heißt, mit den aktuellen Regelwerken wird das nicht gut gehen. Aber es ist schon eine spannende akademische Frage, sich zu überlegen, naja, wie könnten wir die Regeln denn ändern, damit wir mit weniger auskommen, aber trotzdem zum Beispiel das Wohlbefinden der Bevölkerung erhöhen.
Mhm. Ja. Wie könnte das in Österreich konkret ausschauen?
Naja, wenn wir uns einmal den Arbeitsmarkt hernehmen, ist die Frage, wenn wir Produktivitätszuwächse haben, und das hoffen wir natürlich, weil wir innovativ sind, weil wir klüger werden, weil wir bessere Regeln haben und so weiter, dann ist es so, dass wenn wir nächstes Jahr nicht mehr produzieren, Produktivitätszuwachs beispielsweise von 2% makroökonomisch gesehen, dann würden wir im nächsten Jahr 2% Arbeitslosigkeit produzieren, weil wir bräuchten 2% weniger Arbeitseinsatz. Das ist so ein bisschen eine ganz grobe, so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, ist aber nicht ganz falsch. Aber wenn man ins Detail schaut, kommt man drauf, naja, es kommt aber darauf an, welche Art von technologischer Innovation haben wir denn? Haben wir arbeitssparende Innovation oder haben wir ressourcensparende Innovation? Was wir bei KI derzeit merken, das ist sehr stark arbeitssparende Innovation. Es gibt aber auch ressourcensparende Innovationen, die man anstoßen kann, dass man halt weniger Material verbraucht. Kreislaufwirtschaft beispielsweise, diese ganze Batterie von Maßnahmen, die man da setzen könnte, die meines Erachtens eine starke industriepolitische Neuausrichtung gerade für Europa einen ressourcenarmen Kontinent sein könnte. Das heißt, wenn man ressourcensparende Innovationen anstößt statt arbeitssparende Innovationen, kann es sein, dass man zwar nächstes Jahr mit Produktivitätszuwachs nur die gleiche Menge produziert mit weniger Inputs, aber hauptsächlich bei den Ressourcen spart und nicht bei den Arbeitskräften. Das heißt also, so offensichtliche Zusammenhänge kann man, wenn man ein bisschen hinter den Vorhang schaut, schon auch anders ausgestalten. Und auch ist die Frage, naja, sind 38 Stunden oder 40 Stunden jetzt der Weisheit letzter Schluss? Oder wie wäre es, wenn wir eine gesellschaftlich vereinbarte Arbeitszeit von 32 Stunden hätten? Es hat die Statistik Austria vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht in verschiedensten Branchen und hat Menschen gefragt, würdet ihr lieber mehr arbeiten oder würdet ihr lieber weniger arbeiten? Und tendenziell haben die Menschen, die schon sehr viel arbeiten, gesagt, sie würden lieber weniger arbeiten. Und die, die weniger arbeiten, haben gesagt, sie würden lieber mehr arbeiten. Das heißt also, und so ein Bruchpunkt war so irgendwo bei 32 Stunden, also das könnte empirisch sozusagen ein Startpunkt sein. Aber es ist eine gesellschaftliche Diskussion, die man dann dazu natürlich haben müsste. Und die Frage wäre, welche Arbeitszeitregelung ist gesellschaftlich wünschenswert? Kann man natürlich nach Branchen unterschiedlich machen und so weiter. Aber auch das wäre eine Stellschraube, über die man nachdenken kann. Eine von ganz vielen Stellschrauben im Arbeitsmarkt, um eben rauszukommen aus diesem Dilemma, sobald wir nicht mehr ein gewisses Ausmaß an Wirtschaftswachstum haben, produzieren wir automatisch Arbeitslosigkeit. Es muss nicht so sein.
Es gibt ja auch viele branchenspezifische Diskussionen zu diesem Thema, weil das Stichwort Kreislaufwirtschaft schon gefallen ist. Jetzt hat man das Gefühl gehabt, vor ein paar Jahren mit dem Green Deal, da gab es Bemühungen um eine großflächige wirtschaftliche Neuaufstellung nach der Corona-Pandemie, auch in diese Richtung. Diese Ansätze sind aber dann relativ schnell wieder in die zweite bis in die letzte Reihe gerutscht, als eben andere Krisen dann vielleicht die Umsetzung erschwert haben oder auch als man gemerkt hat, da droht vielleicht Europa auch von seiner wirtschaftlichen Dominanz etwas zu verlieren. Da könnte sein, dass wir als Standort unattraktiver werden, im wirtschaftlichen Wettbewerb irgendwo den Kürzeren ziehen. Also waren diese Ziele von vornherein nicht so durchhaltbar? Wollte man da zu schnell zu viel oder hat man zu schnell auch den Rückzieher gemacht? Hätte man konsequent weiter dranbleiben sollen? Was ist da Ihre Erklärung?
Es war halt zu einer Zeit, wo endlich die wissenschaftliche Evidenz aus der Klimawissenschaft angekommen ist in der Gesellschaft, bei den EntscheidungsträgerInnen, war man halt mit einer Jahrhundert-Gesundheitskrise konfrontiert. Und dass man Menschenleben zuerst retten muss, ist ja nachvollziehbar. Also da ist uns halt mir das Hemd näher gewesen als der Rock. Ich würde aber meinen, dass auf der einen Seite ist das frustrierend, dass dieses Momentum verloren gegangen ist. Ich würde aber meinen, dass es noch eine andere Verschiebung gegeben hat. Und die kann sich eigentlich auch positiv auswirken für das Nachdenken über Klima und auch das Handeln und nachhaltige Handeln. Und zwar bis 2019, 2020 würde ich argumentieren, dass man Klima als etwas, so ein nobles Ziel, dass man noch, okay, wir wirtschaften erfolgreich und wir können es uns leisten und deswegen wirtschaften wir jetzt auch noch nachhaltig. Wir sind unseren zukünftigen Generationen verpflichtet und das tut man jetzt, das ist der moralische Imperativ. Ich würde meinen, dass es noch immer hält, aber ist halt nicht sehr krisenfest, weil wenn was anderes daherkommt, dann ist das halt plötzlich dann dringender. Mittlerweile, glaube ich, haben wir aber durch die weitere Verschärfung leider aus der biophysischen Perspektive erfahren, wurde gemessen, dass die Probleme eigentlich noch schneller auf uns zurollen, als viele KlimawissenschaftlerInnen es befürchtet haben. Also es wurden eher die negativen Ergebnisse underreported, weil so viel Druck auf die WissenschaftlerInnen gegeben hat, dass sie ja nicht zu pessimistisch sein sollen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch viele technologische Verbesserungen, Erneuerungen mittlerweile, von denen wir schon wissen, wie sie funktionieren, die uns auch ökonomische Vorteile gleichzeitig liefern. Wenn wir wieder zum Energiesystem zurückkommen, die geringsten Stromgestehungskosten derzeit haben die Kilowattstunden oder Megawattstunden aus Photovoltaik und aus Windkraft, nicht aus Gas, nicht aus Atom, nicht aus Kohlekraftwerken. Und deswegen ist es so, dass es, wenn man richtig rechnet, deswegen mit der Kostenwahrheit, dann ist es in ganz vielen Bereichen schon so, dass die günstigere, die wirtschaftlich erfolgreichere Option die ist, die auch klimafreundlich, die auch umweltfreundlich ist. Es geht sich nicht ganz immer aus, aber man müsste eigentlich nur ökonomische Prinzipien ordentlich durchrechnen, umsetzen und damit auch den wirtschaftlich langfristigen Erfolg sicherstellen, dann kommt man zu diesen Einschätzungen, dass man zum Beispiel das Energiesystem umbauen muss, dass man das Nahrungsmittelsystem umbauen muss, dass man die Mobilität umbaut, dass man unsere Lieferketten resilienter macht und so weiter. Das heißt, es ist gar nicht so etwas, was draufgesetzt ist, sondern eigentlich im ureigensten ökonomischen Interesse, um nicht geopolitisch so angreifbar zu sein, wie wir es 2022 waren. Das hat uns wirklich am falschen Fuß erwischt. Und auch teuer, weil diese Milliarden, die wir für fossile Energieträger zahlen, ist besser, wenn wir die in unsere eigene Infrastruktur investieren, wo lokale Wertschöpfung, wo regionale Arbeitsplätze entstehen. Und das ist eine Investition, das sind nicht jährliche Ausgaben. Ja, ist ja viel gescheiter, man investiert, also man hat immer laufende Ausgaben, die man zu bestreiten hat. Und insofern ist, ich hoffe, mittlerweile angekommen, dass Klimarisiken mit zu berücksichtigen, die bessere ökonomische Option ist. Nicht nur etwas, was man tun sollte, wenn wir nobel sind, sondern eigentlich etwas, was man tun muss, damit man wirtschaftlich erfolgreich ist.
Und die Möglichkeit, dass daraus eben ein, im direkten Wettbewerb ein Nachteil entsteht, weil der Mitbewerber das eben nicht macht, also Mitbewerber jetzt auch im Sinne von ein anderer Produktionsstandort, ein anderer Kontinent mit deutlich schwächeren Auflagen, die besteht nicht?
Naja, natürlich besteht die, weil im Wettbewerb ist immer die Frage, wer hat die höheren Kosten und die plagen sich. Gibt es drei Dimensionen, die man berücksichtigen muss. Einerseits, Europa wird nie mit den Kosten reüssieren können. Das heißt, wir haben sowieso andere Standortfaktoren, die viel wichtiger sind. Das sind unsere toll ausgebildeten Arbeitskräfte. Das ist die Stabilität, die Sicherheit und so weiter, also die Zuverlässigkeit und die technologischen Innovationen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sind noch ein bisschen in dem Denken in Europa, naja, wir sind das Zugpferd und die anderen rennen hinterher und wenn wir jetzt zu schnell rennen, dann hängen wir die anderen ab. Das ist sehr veraltet. Ich habe es mir angewöhnt, chinesische Medien auch zu konsumieren, soweit es mir halt möglich ist. Leider spreche ich nicht Mandarin, aber in englischer Sprache. Und das ist faszinierend, wie oft da der Diskurs schon weit voran ist. Jetzt verstehen Sie mich nicht falsch. Im Gesellschaftspolitischen bin ich weit davon entfernt, mir von China eine Anleihe nehmen zu wollen. Wir wollen Demokratie haben und nicht diese Diktatur. Aber trotzdem in der wirtschaftlichen Umsetzung von neuen Technologien und in der Innovationsbereitschaft ist China teilweise stark voraus. Ja, auch andere Players, asiatisch oder auch andere. Das heißt also, zu meinen, dass die Gefahr besteht, dass wir vorausrennen und wir die anderen abhängen und das Problem besteht ja nicht. Und das Dritte ist, dass es schon so ist, dass mit Innovation noch immer die beste Option ist, um einen Standort zu sichern, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Denn obwohl es Investitionen erfordert, letzten Endes ist das genau das, was den Erfolg wirtschaftlich ausmacht. Das heißt, das wären die drei Dimensionen, die ich dagegen halten würde. Und freilich macht es immer Sinn und es gehört zur dritten Dimension dazu. Wir wollen innovativ sein, aber auch wir wollen in Kooperation mit unseren hauptsächlichen Handelspartnern natürlich agieren. Deswegen macht es immer mehr Sinn, eine europäische Lösung zu haben als eine österreichische Lösung. Aber da kann man ja auch als kleiner Staat in Europa trotzdem auch proaktiv agieren und sich positiv einsetzen dafür, dass man halt voranschreitet. Ich finde immer Dänemark als ein wunderbares Beispiel, kleine offene Volkswirtschaft in Europa, die haben zum Beispiel die Klimagasemissionen viel früher, viel deutlicher schon runtergedrückt. Sie haben auch von einer problematischeren Situation gestartet, muss man sagen. Wir haben früher schon Wasserkraft gehabt, aber trotzdem, sie haben viel früher schon drastischere regulatorische Auflagen für ihre Produzenten, Produzentinnen und Konsumenten, Konsumentinnen durchgesetzt und sind dadurch eigentlich gut gefahren, weil sie mehr Innovation, mehr Agilität, mehr Anpassungsbereitschaft von ihrer Bevölkerung erfordert haben, aber die hat sie halt auch ein bisschen agiler gemacht. Und insofern kann man, glaube ich, auch von diesen Beispielen lernen. Es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass gerade Schweiz, Dänemark, Schweden nicht nur bezüglich Umsetzung von Umweltregulierungen Pioniere sind, sondern auch bezüglich des Innovationsökosystems, das sie aufgebaut haben.
Das heißt, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, dann müssen wir diese Agilität auch von unseren ProduzentInnen, von unseren UnternehmerInnen einfordern. Weil es ist ja jetzt schon die Realität, dass viele sagen, ja, ist eh alles gut gemeint und bin ich auch gar nicht so dagegen. Aber aus rein wirtschaftlicher Sicht wird es dann vielleicht, wenn das jetzt alles so ist, doch jemand außerhalb von Europa produzieren oder ich gehe außerhalb von Europa irgendwo hin und mache das dort, weil es sich so eben mehr rentiert.
Naja, ich glaube, da müssen wir immer davon absehen, die Wirtschaft als so eine homogene Masse zu betrachten. Die Unternehmer, die Unternehmerinnen, die ich treffe, und das ist zugegebenermaßen eine Auswahl, weil zu den Veranstaltungen, die mich interessieren, gehen vermutlich eher umweltorientierte Unternehmer, Unternehmerinnen, ganz klar. Aber die sagen sehr oft, sie fühlen sich zurückgehalten in ihren Entwicklungsmöglichkeiten, weil wir nicht striktere Umwelt- und Klimaauflagen haben. Wenn wir striktere Auflagen hätten, dann könnten sie ja ökonomisch erfolgreicher sein. Ne? Dann gibt es noch, also das ist die eine, die innovative Gruppe, die schon lieber mehr hätte. Ja, die äußern sich manchmal, aber selten eigentlich. Und meines Erachtens sind sie auch ein bisschen politisch unterrepräsentiert. Dann gibt es noch die Gruppe von Unternehmen, das sind die ganzen Beratungsunternehmen und so weiter, die können sich in die eine oder in die andere Richtung orientieren. Ich glaube, denen ist das nicht besonders wichtig, in welche Richtung wir gehen, schneller in Richtung grüne Transformation oder wir lassen es noch ein bisschen bei der braunen, in der braunen Wirtschaft. Und dann gibt es aber natürlich andere noch, einen Teil der Unternehmerschaft, die ganz klar von der grünen Transformation herausgefordert sind, für die das wirklich schwierig ist, die das wirklich, wo es ans Kerngeschäft geht. Ich glaube, bei der OMV hat man es am deutlichsten gesehen. Und das ist natürlich klar und da muss man dann sich überlegen, gibt es Alternativen? Kann man sich auf ein anderes Geschäftsfeld orientieren? Und wie kann man sich anpassen? Die letztere Gruppe wirkt halt normalerweise dann eher als Bremser, auch wenn es manchmal überraschende Initiativen gibt, die auch positiv in Innovatives und klimafreundliches tun, stoßen. Aber oft wirken die halt als Bremser, um ihre veralteten Geschäftsmodelle zu sichern. Und ich glaube, am deutlichsten sehen wir das derzeit bei den Verbrennermotoren in der Automobilindustrie. Ich glaube, es ist seit 10, 15 Jahren relativ klar. Die werden nicht mehr zukunftsfähig gemacht werden können. Und leider haben wir jetzt die Jobverluste, die wirklich, wirklich, wirklich schmerzhaft sind. Und das ist ja auch für die Regionen, die davon betroffen sind, extrem problematisch. Und da gehört halt für so einen Transformationsprozess dazu, dass man da einen Weg findet, einen geordneten Übergang zu finden für die einzelnen Arbeitskräfte, dass sie eine Umschulung machen können, wieder einen neuen Arbeitsplatz finden können, aber auch für die Regionen, dass neue Ansiedlungen kommen.
Jetzt liefern uns die vergangenen Jahre immer mehr Beispiele dafür, dass der Klimawandel selbst also auch enorme ökonomische Schäden verursacht. Also aktuelles Beispiel diesen Sommer jetzt zahlreiche Waldbrände, die von Forstwirtschaft bis Tourismus, aber natürlich auch der öffentlichen Hand enorm viel Geld kosten. Aber man könnte jetzt genauso gut das Hochwasser anführen, das bei uns immer gibt, Stürme, die die Ernte vernichten etc. Wird in der klassischen Wirtschaftspolitik das aus Ihrer Sicht immer noch unterschätzt, wie teuer das eigentlich ist?
Ja, leider. Und das ist eben, wenn wir die Kostenwahrheit hätten, wenn wir die gesamten Kosten in der Entscheidungsfindung immer mit berücksichtigt und zugegebenermaßen, das ist nicht leicht, das alles genau auszurechnen, aber wenn man ungefähr in die richtige Richtung schon einmal die Evidenz aufbaut, ist es besser, als man lässt es ganz draußen, weil man halt nicht ganz präzise sein kann. Und es ist schon so, dass wir ungefähre Abschätzungen haben. Es gibt mehrere Berechnungen, die zeigen, dass die Kosten der Transformation, der grünen Transformation, sind hoch, aber die Kosten des Nichthandelns sind ungefähr 3 bis 5-mal so hoch. Das sind jetzt zwei Übel. Und lieber wäre es uns, wenn wir weiter tun könnten wie bisher, den Kopf in den Sand stecken und dann hoffen wir, dass es eh gut weitergeht. Aber die Natur verändert sich, unser physisches Umfeld verändert sich und um das aufrechtzuerhalten, was wir derzeit schätzen, müssen wir uns anpassen, müssen wir unsere physischen Infrastrukturen anpassen, unsere ökonomischen und unseren sozialen Infrastrukturen anpassen und da halt investieren. Das ist halt das Bessere, wenn man investiert, als dass man die Reparaturmaßnahmen dann dafür zahlt. Das sind Ausgaben, die immer wieder daherkommen und wenn wir nicht dagegen agieren, wenn wir nicht investieren, wenn wir uns nicht verändern, dann werden diese Reparaturmaßnahmen, für die wir zahlen müssen, immer teurer, werden immer höher. Und es ist nicht nur so, dass es teuer wird, also finanziell, sondern es ist ja auch Leid von Mensch geht damit einher. Gerade Menschen, die in Städten wohnen, die nicht einen Garten haben, die nicht Zugang zu einem grünen Raum haben, leiden halt darunter. Es gibt Zahlen von Spanien und von Frankreich, dass es heuer schon tausende Hitzetote gab. Das heißt, also, da geht es nicht nur darum, wie finanziell es teuer ist, sondern wenn man Menschenleben schätzt, und ich glaube, das tun wir alle, dann ist es ganz klar, dass wir diese Transformation brauchen.
Dazu eben neue Leitlinien, neue Leitplanken, haben Sie gesagt. Sie sehen da Steuern ganz ausdrücklich nicht nur als Einnahmequelle, sondern eben auch als so ein Instrument, das man verwenden kann, um eben in die eine oder andere Richtung zu lenken. Das funktioniert auch tatsächlich, aber oft macht man sich damit politisch sehr unbeliebt. Also läuft man da nicht auch Gefahr, dass man mit entsprechenden Steuern, entsprechender Bepreisung die Akzeptanz für Klimapolitik eigentlich unterläuft, statt sie zu fördern?
Ja, das ist natürlich eine Gratwanderung. Einfach ist es nicht. Und ich glaube, das können wir durch Introspektion jeder von uns erkennen. Eine Veränderung, da sagen wir zuerst einmal, warum ist das nötig? Muss ich mich wirklich umstellen? Vor allem, wenn mir jemand anderer sagt, ich sollte etwas anders tun, da haben wir zuerst einmal ein bisschen einen Widerstand. Und das ist ja auch nicht schlecht, dass wir nicht wie ein gut trainierter Hund da irgendwie die Rollen schlagen, nur weil jemand sagt, jetzt schlag die Rollen, sondern dass wir zuerst einmal innehalten und überlegen, ist das etwas Gutes für uns? Und deswegen würde ich meinen, dass wir vorgeschaltet dazu noch eine Stufe brauchen, wo wir daran arbeiten, und es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, es ist keine wissenschaftliche Aufgabe, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, gemeinsam an einem positiven Zukunftsbild für Österreich arbeiten. Wenn wir Veränderung uns einander abverlangen, was ist denn sozusagen der Preis am Ende? Wie bewegen wir uns denn fort im Jahr 2040, wenn wir dann klimaneutral sind? Wie ernähren wir uns? Wie sind unsere Finanzrisiken? Wie haben sich die entwickelt? Was kommt denn da Positiveres raus als das, was wir, wenn wir es nicht tun? Ja? Und dieses positive Zukunftsbild, das kriegt meines Erachtens zu wenig Aufmerksamkeit. Also wir reden, wenn es um Klimapolitik geht, wenn es um die Zukunft geht, wenn es um Dekarbonisierung geht, reden einerseits über sehr abstrakte Probleme und auf der anderen Seite ganz konkrete Maßnahmen, die aber für viele Menschen ja unangenehm sind, zumindest eine Veränderung erfordern oder es wirklich sie vor Schwierigkeiten stellt. Wenn man ein gemeinsames Zukunftsbild hat und alle krempeln die Ärmel auf und man hat auch wirklich den Eindruck, dass alle dran mitarbeiten. Das heißt nicht nur die Haushalte, nicht nur die Unternehmen, nicht nur die öffentliche Hand, nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern alle zusammen. Ja? Und natürlich in einer offenen Gesellschaft, in einer Demokratie gibt es da immer Konflikte, die müssen ausgetragen werden. Ich möchte jetzt kein rosiges Bild zeichnen, dass man da sich einigt auf ein Bild und dann laufen wir alle in die gleiche Richtung. Darum geht es gar nicht. Aber wenn wir kein positives Zukunftsbild haben, dann ist es viel schwieriger zu vermitteln, warum soll ich denn etwas verändern? Im Vergleich, das habe ich mir mit viel Mühe das jetzt aufgebaut, wo ich bin. Das war eh schon anstrengend genug und ich habe mir gerade noch ein bisschen, ich weiß auch nicht, den einen oder Urlaub oder diese Menge an Fleisch, die ich mir leisten kann und so weiter, und jetzt kommt die Wissenschaftlerin da daher und sagt, das soll ich jetzt nicht mehr tun. Oh nein, das ist nicht attraktiv, ganz klar. Aber wenn wir zuerst darüber reden, was können wir denn gewinnen dadurch, dass wir gemeinsam die Ärmel aufkrempeln und eine bessere Zukunft gestalten. Dann kann man vielleicht Menschen auch etwas abverlangen, weil wir auch merken, dass den anderen auch etwas abverlangt wird und am Ende ein richtig großer Preis steht.
Das ist eine sehr große Aufgabe, die Sie da beschildert haben. Viele der Vorschläge, die Sie jetzt erzählt haben oder auch aus Ihrem Buch, die setzen ein bisschen darauf, dass die Rahmenbedingungen verändert werden. Also das würde notgedrungenermaßen der Staat machen oder die öffentliche Hand oder wie man es auch dann genau ausformuliert. Aber viele Unternehmer, die würden da vielleicht erwidern, ja, die beste Innovation, die entsteht aber dort, wo die Unternehmen völlig frei wirtschaften können und nicht dort, wo der Staat vorgibt. Aber diese Technologie hätte man gern und diese hätte man nicht mehr so gern. Können Sie dieser Innovationskraft des Marktes gar nichts abgewinnen?
Oh doch, sehr viel, ganz klar. Es ist nur so, dass in der Innovationsökonomie eben, ich habe schon früher über diese Innovationsökosysteme gesprochen, und die erfolgreichsten empirischen Beispiele beobachten wir dort, wo Forschung, also universitäre Forschung, wissenschaftliche Forschung, aber auch unternehmerische Forschung, die Forschung gut abgestimmt ist mit Verwaltung und mit unternehmerischem Tun. Also Verwaltung, Wissenschaft und Unternehmen müssen gut zusammenarbeiten, damit Innovation gelingen kann. Und nicht nur, dass neue Ideen entstehen, sondern dass die dann auch wirkmächtig werden, in der Gesellschaft, im Markt auch wirtschaftlich erfolgreich werden. Ja, das ist etwas ganz fein Auskalibriertes. Das ist leider nicht etwas, was passiert einfach so, wenn man nichts tut, sondern, das weiß man aus der Innovationsökonomie, da muss man dran arbeiten. Aber wir kennen die Bedingungen, wie das gelingen kann. Und Dänemark und Schweden zeigen das beeindruckend vor. Ja? Weil Neuheit kann man nicht verordnen, Neuheit kann man nicht bestellen, sondern aber man kennt die Bedingungen, unter denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Neuheit entsteht. Und vor allem dann, wenn Neuheit entstanden ist, wie sie auch wirklich dann positiv wirken kann in der Gesellschaft und in der Wirtschaft. Also insofern würde ich dem widersprechen wollen, dass man da die Unternehmen einfach tun lässt, sondern eigentlich besser. Man sollte gemeinsam arbeiten, man sollte sie unterstützen und von der Verwaltung auch denen abverlangen, dass sie da eben positiv wirken als proaktiver Agent. Und natürlich ist es in Kombination mit Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, deren Job es ist, neues Wissen zu generieren. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man, und das ist in Österreich, glaube, es wird oft ein bisschen missverstanden im öffentlichen Diskurs, diese Technologieoffenheit. Die wird so wie ein heiliger Gral vor uns hergetragen. Technologieoffen ist am besten, die Politik soll sich ja nicht einmischen, don't pick winners. Ne? Das stimmt schon in einer frühen Phase des Innovationsprozesses. Da muss man wirklich herumspinnen können und Neues, das man sich gar nicht vorstellen konnte, ausprobieren. Und da wäre es gar nicht passend, wenn die Verwaltung käme und sagt, die Option A ist jetzt besser als Option B. Nein, das wissen wir noch nicht, das muss sich erst herausstellen. Aber dann später im Innovationsprozess, wenn sich schon herausstellt, von den 5 Optionen, die zur Lösung eines Problems entwickelt werden, da gibt es einen Frontrunner. Und vor allem, wenn für diese, und damit diese Technologie eingesetzt werden kann, auch eine Infrastruktur aufgebaut werden muss, dann wäre es gesellschaftlich ineffizient, weiterhin mehrere Optionen im Rennen zu lassen. Sondern dann ist eine gesellschaftliche Aufgabe zu sagen, das ist jetzt nach unserem besten Wissen heute die beste Option und dafür bauen wir die Infrastruktur. Bei den batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen ist das natürlich das Beispiel. Lange Zeit gab es so einen Wettbewerb auch mit Wasserstofffahrzeugen. Mittlerweile weiß man, batteriebetriebene Elektrofahrzeuge sind deswegen besser, weil sie effizienter sind und vor allem auch, weil wir den grünen Wasserstoff für andere Einsatzmöglichkeiten brauchen. Das heißt also, Technologieoffenheit, ja, in der frühen Phase der Innovation, ganz klar, aber dann gibt es einen Zeitpunkt, wo es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, zu sagen, so und ab jetzt kanalisieren wir unsere Ressourcen, um diese Innovation zu unterstützen, die sich nach heutigem besten Wissen und Gewissen als die bessere Option darstellt.
Frau Stagel, jetzt haben wir so viele Denkanstöße von Ihnen gehört. Abschließend vielleicht, welche politischen Maßnahmen würden denn Sie setzen, wenn Sie jetzt morgen als Frau Stagel Finanzministerin Österreichs für einen Tag aufwachen würden?
Darüber habe ich wirklich noch nie nachgedacht. Ich bin in meiner Rolle als Wissenschaftlerin sehr happy. Aber was man einem Finanzminister empfehlen kann, ist die Kostenwahrheit wirklich in allem Denken versuchen umzusetzen. Und ich weiß, dass das im Finanzministerium derzeit schon auch seit 3 Jahren betrieben wird, das Green Budgeting, damit man zu den Finanzauswirkungen auch immer die physischen Auswirkungen denen zur Seite stellen kann, weil dann kann man nämlich rationale Entscheidungen treffen. Ansonsten sind wir im Blindflug unterwegs. Wir geben gewisse öffentliche Budgets aus, verursachen aber in 5 Jahren Kosten für uns, weil wir unsere Klimarisiken dadurch erhöhen, durch die Ausgaben von Steuermitteln. Das ist wirklich nicht sinnvoll, weil das Aufheben dieser Risiken oder das Adressieren dieser Risiken dann wieder Steuermittel zusätzlich erfordert. Das ist höchst ineffizient. Das heißt also, in jeder Finanzentscheidung immer die physische Dimension mit zu berücksichtigen, das wäre einmal das kleine Einmaleins.
Fossile Förderungen abschaffen, habe ich da zwischen den Zeilen rausgehört.
Das natürlich.
Frau Stagel, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke für die Einladung.
Krisenfest von Sigrid Stagel ist im Brandstätter Verlag erschienen. In den Shownotes, da finden Sie außerdem noch ein Interview mit Sigrid Stagel zum Weiterlesen. Vielen Dank fürs Zuhören, nicht nur bei der heutigen Folge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle nämlich als Host von Was wichtig ist für einen längeren Zeitraum in Karenz. täglich spannende Inhalte zum Hören. Die wird es hier an dieser Stelle aber natürlich weiterhin regelmäßig geben. Machen Sie es gut.